Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Der zweite Tag des Angriffskrieges, den Russland und sein Präsident gegen die Ukraine begonnen haben, er zeigt, auf wie vielen Ebenen dieser Überfall Folgen hat. Menschen sterben, leben in Angst, müssen sich verstecken, flüchten in Richtung Westen, haben keine sichere Zukunft mehr. Häuser brennen, werden von Raketen zerstört, bieten keine Sicherheit mehr. Kalte Keller und U-Bahn-Schächte werden zu Bunkern. Können, dürfen wir an einem solchen Tag des Schreckens und der Gewalt nach den Folgen für Kunst, Musik, Theater, Kultur fragen? Wir müssen es, denn die Kulturwelt hat für sich immer wieder in Anspruch genommen, auch eine eigene Welt jenseits der politischen zu sein, auch wenn gute Kunst in allen Sparten natürlich immer aktuelle Ereignisse aufgreift. Brücken will sie bauen, in der Sprache der Musik, der Dichtung, der Malerei das Trennende überwinden. Und nun? Eine Illusion weniger oder mehr? Das habe ich heute Nachmittag Claudia Roth gefragt, die Staatsministerin für Kultur und Medien. Sie hatte sich unmittelbar vorher im Kanzleramt mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine getroffen.
Wie soll ich sagen, die Situation ist eine Tragödie, eine Katastrophe, ein aggressiver Angriff. Ich will sagen, es ist auch sozusagen die Auseinandersetzung, die wir jetzt erleben, eine grundsätzliche, grundlegende Auseinandersetzung zwischen einem autoritären Regime, das eine Demokratie angreift, das die Idee einer Demokratie angreift. Und in einer Demokratie ist ja das Lebenselixier, die Kunst, die Kultur, die freien Medien. Und eine offene Demokratie wiederum ist Voraussetzung für die freie Entfaltung von Kunst und Kultur und unabhängigen Medien. Und all das wird jetzt auch aggressiv angegriffen. Und es war für mich ein sehr berührender und bewegender und aufrührender Moment jetzt, dieses Treffen heute im Kanzleramt mit ukrainischen, aber auch mit russischen KünstlerInnen und Künstlern, Musikern, JournalistInnen, Intellektuellen zu einem Gedankenaustausch, was die Ukraine angeht.
Worum haben denn diese KünstlerInnen, MalerInnen, MusikerInnen Sie konkret gebeten? Was erzählen die Ihnen heute?
Also natürlich die aktuelle Situation, die dramatische Situation, und da bebt einem das Herz, wenn sie von ihren Eltern erzählen, von ihren Geschwistern, von der dramatischen Situation, dass die Grenzen jetzt nicht geschlossen sind, was die Europäische Union angeht, aber durch die Generalmobilmachung beispielsweise Männer, die über 18 sind und noch nicht über 60 sind, das Land nicht mehr verlassen können. Sie berichten von der Angst, von dem tatsächlichen Verlust von Hab und Gut, von Verletzung und von Tod. Sie sagen aber auch, dass es eine Unterstützung braucht für die Menschen vor Ort, gerade Künstler, Künstlerinnen, gerade Journalistinnen, Journalisten, Blogger, die nicht aufhören wollen, die ihr Land gar nicht verlassen wollen, sondern die weiter, ja, Gesicht zeigen wollen, die Stimme erheben wollen für ihr Land, für ihr souveränes Land, das ist immer wieder gesagt worden, ihr souveränes Land, das jetzt angegriffen wird von dem Putin-Regime. Und diese Menschen, die dürfen wir nicht vergessen, und da müssen wir überlegen, wie kann man die auch schützen vor dem Tag danach. Das wurde auch thematisiert. Und was mir sehr eindringlich gesagt wurde, war, es braucht bei uns in Deutschland endlich Räume, Orte, wo Ukraine gezeigt werden kann, wo wir der Ukraine eine Stimme geben, wo wir erkennbar machen, was ist die Ukraine als souveräner Staat mit der eigenen Sprache, mit der eigenen Literatur, mit Kunst und Kultur. Mehrere, ein Professor der Viadrina und andere haben gesagt, für sie ist es ganz fürchterlich, wenn sie in Medien, in Interviews die Frage hören oder die Diskussion erleben müssen, ja, hat Putin nicht vielleicht doch recht, ist die Ukraine ein Teil von? Und sie haben gesagt, nein, wir sind ein souveränes, ein eigenständiges Land mit einer frei gewählten Regierung. Und genau das wird jetzt angegriffen, und gebt uns endlich in Deutschland eine Stimme, gebt endlich den Ukrainern eine Stimme, sei es in den Theatern, in den Konzertsälen, in den Medien, damit hier überhaupt mal ein Bewusstsein darüber entsteht, was die Ukraine eigentlich ist.
Was haben Sie, Frau Roth, denn für Zusagen machen können? Auf Spielpläne, auf Museumsprogramme haben Sie ja keinen Einfluss.
Nein, aber wir können jetzt natürlich werben. Es gibt ja Communities, haben die mir heute auch vermittelt, in ganz vielen Städten. Natürlich in Berlin, in München, in Stuttgart, in Hamburg, in Düsseldorf. Ist explizit gesagt worden, gibt es starke ukrainische Communities, aber eben auch beispielsweise Ukrainer, die halb russisch sind, halb ukrainisch, und es gibt russische Künstlerinnen, Künstler, Journalisten, Intellektuelle, die ja auch oft in der Ukraine einen gesicherten Ort gefunden haben, weil sie in Russland verfolgt werden und die jetzt plötzlich unter einem Druck sind, dass sie als Russen wahrgenommen werden und nicht als Demokraten und Demokratinnen. Also das ist der erste Punkt, dafür zu werben und alles zu tun. Und das Zweite, wir haben in der Tat, ich habe nach Rücksprache mit Außenministerin Annalena Baerbock 1 Million Euro Soforthilfe aus dem Haushalt, aus meinem Haushalt zur Verfügung gestellt, um gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt Geflüchteten oder flüchtenden Kulturschaffenden die Aufnahme bei uns zu ermöglichen. Journalisten, Journalistinnen, Künstler und Künstlerinnen, die sich mit großem Einsatz für eine demokratische Entwicklung in der Ukraine stark gemacht haben. Das wollen wir jetzt sofort auf den Weg bringen, um sie zu unterstützen, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, hier bei uns für die Demokratie in der Ukraine ihre Stimme zu erheben.
Das heißt, Sie hoffen, dass es wenigstens für eine bestimmte Zeit für diese Menschen die Möglichkeit gibt, in Deutschland so etwas wie ein künstlerisches Exil zu finden?
Genau, das gibt es ja auch. Diese Programme gibt es ja, Writers in Exile. Es gibt in Zusammenarbeit mit dem PEN für Journalisten die Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit, an Universitäten Stipendien zu haben. Also es wurde explizit auch gesagt, es sind nicht Geflüchtete, die hier in Deutschland jetzt Asyl suchen, sondern wir können dafür sorgen, dass der demokratische Geist, die demokratische Idee, der Einsatz für die Demokratie in einem souveränen Land auch bei uns, ja, es Orte, Räume gibt, wo diese Stimme erhoben werden kann und wo wir sie ihnen auch den Freiraum geben. Und das wollen wir mit diesem Programm sofort angehen. Das will ich sofort machen. Und ich habe gestern schon ein langes Telefonat gehabt mit meiner französischen Kollegin, mit Roselyne Bachelot. Sie ist die französische Kulturministerin. Habe ihr von diesem Programm erzählt. Sie wollte jetzt auch überlegen, ob das auch für Frankreich eine Möglichkeit wäre. Und wir werden am 7. und 8. März in Frankreich eine Tagung der Kulturminister, Ministerinnen der europäischen Mitgliedsländer haben. Und auch da will ich mit Frau Bachelot noch mal drüber reden heute Nachmittag, dass dort auch die Ukraine natürlich auf der Tagesordnung steht, dass wir auch da Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit geben, sich an uns zu wenden, um zu beschreiben, was alles in Gefahr ist, und auch deutlich zu machen, dass dieser Angriff natürlich zuallererst die Menschen in der Ukraine trifft, aber dass es ein Angriff ist auf die Kultur der Demokratie und insofern wir alle betroffen sind.
Anzeichen dafür hat es ja schon lange gegeben, wenn wir an Pussy Riot denken, wenn wir an Memorial denken und so weiter. Ich frage nochmal, sind wir da auch in der Kulturwelt alle ein bisschen naiv gewesen und haben gedacht, so schlimm wird es schon nicht kommen?
Ja, möglicherweise haben Sie recht, dass wir unterschätzt haben. Viele Ukrainer, viele Russen sagen ja, ihr wart zu romantisch in euren Vorstellungen, zu gutgläubig. Annalena Baerbock hat gesagt, wir sind eiskalt angelogen worden. Ja, ich glaube, die Anzeichen waren da in Russland eindeutig mit Memorial, Sie haben es angesprochen, mit der Verfolgung von Künstlerinnen und Künstlern, mit der fast Unmöglichmachung von unabhängiger Berichterstattung, auch mit der Ermordung von Journalistinnen und Journalisten. Jetzt erleben wir in Russland ja an vielen Orten, dass Menschen protestieren gegen den Krieg in der Ukraine. Anders als 2014 sind es sehr viel mehr Menschen, die auf die Straße gehen in russischen Städten. Die zum Teil hat es ja zu erheblichen Verhaftungen geführt. Also ich glaube, ja, wir müssen uns viel klarer und deutlicher machen, worum es geht. Es geht um den Angriff auf die Kultur der Demokratie. und Kulturschaffende sind die Stimme, die laute Stimme einer Demokratie. Und das ist ganz offensichtlich genau das Gegenteil von dem, was Putin angekündigt hat und was er will in einer autoritären Ideologie.
Deutsche Hilfe für verfolgte Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine und aus Russland, Kulturstaatsministerin Claudia Roth war das. Im Sport gab es ausnahmsweise einmal ziemlich schnell Reaktionen auf den russischen Bruch des Völkerrechts. Fußball- und Handballspiele wurden abgesagt, auf Sponsoren verzichtet. In der Kultur ist von der Aussetzung gemeinsamer Projekte, etwa bei Ausstellungen, so viel noch nicht zu hören. Nur aus dem Eurovision Song Contest ist Russland heute herausgeflogen. Eine prominente Ausladung gibt es allerdings und ein Ultimatum und beide treffen, Jörn-Florian Fuchs, die Frage geht an Sie, einen durchaus engen Putin-Freund.
Ja, den Dirigenten und Chef der Münchner Philharmoniker Valery Gergiev, der nicht zum ersten Mal jetzt im Zentrum wirklich einer Kontroverse steht. Dieses Mal ist es aber wirklich sehr ernst. Das eine ist, dass der Oberbürgermeister Dieter Reiter aus München ihm nun ein Ultimatum gestellt hat bis zum Montag, dass er sich eindeutig distanzieren soll, dass er den Kriegseinsatz verurteilen soll, sonst muss man den Vertrag als Chefdirigent beenden. Da hat der Bayerische Rundfunk gerade gemeldet, dass das heute im Orchester bei einer Probe vorgelesen wurde und es spontan großen Applaus dafür gab. Das ist also durchaus ein Statement der Musikerinnen und Musiker dort. Naja, und das andere ist, dass die Wiener Philharmoniker noch nach dem Kriegseinsatz, nach dem Kriegsbeginn gesagt haben, dass sie ihre geplanten Tourneekonzerte mit Gergiev in New York natürlich weitermachen werden, denn das Orchester, sagte dann Daniel Froschauer, einer der Vorstände, steht natürlich für Frieden und distanziert sich von Gewalt etc. und das müsse man trennen. Und jetzt ist das doch gekippt, also er tritt dort nicht auf, völlig zu Recht, finde ich, da merkt man, dann auch ehrlich gesagt, dass es so einem Orchester wie den Wiener Philharmonikern vor allen Dingen eben ums Geld geht erstmal und dass da die Politik erst danach kommt.
Die Kultur dürfe nicht zum Spielball von politischen Auseinandersetzungen werden, hat Herr Froschauer auch gesagt. Das ist ja ein Satz, den man häufig in solchen Situationen hört. Erklären Sie doch bitte nochmal, Herr Fuchs, warum steht Gergiev so im Zentrum der Kritik?
Er hat seine Karriere gemacht, ausschließlich eng vernetzt mit Wladimir Putin, mit dem Kreml. Der Kreml hat ihm eine große Erweiterung des Mariinsky-Theaters, er ist dort Intendant und Chef, gebaut etwa, ist engstens vernetzt, gilt so ein bisschen auch als Staatsdirigent, weil er also auch oft bei offiziellen Empfängen und auch bei Feiern von Wladimir Putin dirigiert hat. Nun muss man sagen, dass man so eine Position natürlich nicht bekommt, wenn man jetzt ein System Feind ist oder irgendwie da Widerstand leistet. Das mag man hier im Westen immer schon problematisch gefunden haben, aber solange die Sache einigermaßen ruhig ist, kann man sagen, okay, da ist jemand eng mit den Machthabern verbandelt, ist nicht schön, ist aber eine moralische Frage. Nun hat es aber mehrfach schon bei bestimmten Provokationen, bei bestimmten Krisensituationen eben keine Distanzierung gegeben. Stichwort ist dieses Gesetz vor einigen Jahren. Ja, da wurde gesagt, Gergiev sei homophob, denn Putin hat ja das Gesetz durchgebracht, in dem er Homosexualität, eben die Verbreitung von, nicht von Homosexualität, sondern eben darüber zu lehren, auch an den Schulen darüber überhaupt zu reden, mhm, unter Strafe stellen wollte und das verbunden hat noch mit Kindesmissbrauch. Alles ein bisschen dubios. Ich war damals bei einer Pressekonferenz mit Gergiev, der sich also sehr unglücklich geäußert hat, der sich davon auch nicht distanziert hat. Da konnte man vielleicht noch sagen, ja, rhetorisch schwierig und er lebt so in seiner eigenen Welt. Jetzt ist die Sache aber vollkommen klar. Wenn jetzt keine Distanzierung erfolgt, keine Verurteilung, dann denke ich, ist die Sache für ihn nicht nur in München erledigt. Und ich muss sagen, auch wenn das, was ich jetzt sage, völlig naiv und blauäugig ist, weiß ich. Aber wenn man so nah an Putin ist und wenn man befreundet ist, das sieht man auch von vielen Bildern in den sozialen Medien, das wäre doch ein Zeichen, wenn Herr Gergiev sich jetzt mal an Herrn Putin wendet und das auch öffentlich macht und versucht, in irgendeiner Art und Weise auf ihn einzuwirken. Das wäre natürlich das große Wunder, das wir dann erleben würden.
2014, Herr Fuchs, als Gergiev zusammen mit anderen in einem offenen Brief die Annexion der Krim unterstützt hat, waren die Reaktionen noch nicht so heftig. Zum Schluss noch, wir hören wahrscheinlich beide auf einem Ohr jetzt auch beide die Stimmen, die Cancel Culture rufen.
Ja, und da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Ich fand das 2014 hochproblematisch, bin trotzdem der Meinung, da gibt es auch andere Künstlerinnen und Künstler, wie zum Beispiel die allseits so beliebte Anna Netrebko, die das damals ja mit unterstützt hat, die Annexion. Ja, also da ist man schnell in einem Fahrwasser, das ich problematisch finde, nicht immer mit der moralischen Keule zu kommen. Aber ich glaube, jetzt ist die Sache wirklich gegessen. Das ist ja wirklich etwas ganz Neues, was wir haben. Und ich glaube nicht, dass Gergiev sich distanzieren kann, weil er auch seine Ämter in Russland verlieren wird. Ich denke also, dass er nur noch in seiner Heimat letztendlich auftreten wird, in Bälde.
Jörn Florian Fuchs, unser Musikkritiker, über die Ultimaten an den Dirigenten Valeri Gergiev. Andere Bühne. Seit Chris Derkon vor einigen Jahren die Regisseurin Susanne Kennedy an die Volksbühne in Berlin geholt hat, arbeitet sie dort zu Science-Fiction-Themen, zu Posthumanismus und Esoterik zwischen Leben, Tod, Wiedergeburt und dem Nichts, die gesamte Bandbreite der Existenz also. Auch unter dem neuen Intendanten René Polisch inszeniert Kennedy weiter an der Volksbühne und nach wie vor ist ihr Spektrum groß. Gestern hatte Jessica Uraufführung, ein Abend über eine Jesusgleiche Prophetin, die nach ihrer Wiederauferstehung eine Firma für Nahtoderlebnisse gründet oder so ähnlich. Barbara Behrendt weiß hoffentlich mehr.
Do not be astonished at my telling you. You must all be born again.
Es ist Jessica, die hier spricht. Seid nicht erstaunt, wenn ich euch sage, ihr müsst alle wiedergeboren werden. So ihre Rede an die Handvoll Jüngerinnen und Jünger, die vor ihr sitzt. Wie abgehalfterte Plastikmenschen sehen sie aus. Alle tragen die gleichen blonden Langhaarperücken, die Jeans hängen zerrissen von ihren Beinen. Jessica ist eine Prophetin, eine Art weiblicher Jesus, die immer wieder Bibelworte in ihre Reden einstreut.
In the world you are afraid, but be of good cheer. I have overcome the world.
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Als Sektenleiterin hat sie ihre angebliche Auferstehung von den Toten kommerzialisiert und im Death Valley mit ihrem Partner Jude die Firma Anamnesis gegründet. Ein Begriff aus der griechischen Philosophie. Die neue Technologie Life Review soll das tun, was sich Platon schon vorgestellt hat. Menschen mit ihren vergessenen Erinnerungen, mit dem ihnen eingeborenen Wissen wieder in Kontakt bringen.
The idea is that everyone possesses innate knowledge. Perhaps acquired before birth, and that learning consists of rediscovering that knowledge from within.
Dafür sitzen die blonden Klone vor einer Leinwand, auf der sich aus animierten Spiralen und Tunneln Bilder und Figuren formen und weinen bitterlich beim Anblick dieser anscheinend vergessenen Erinnerungen. Beziehungsweise sie lassen ihren Oberkörper erzittern, denn das Weinen selbst dringt übers Playback zu uns. Die Lippen der SpielerInnen bewegen sich ohne Ton. Die Stimmen kommen, wie immer in Susanne Kennedys Verfremdungsuniversum, vom Band. Auch diesmal hat Markus Selk eine bunte Bühne in Computerspielästhetik entworfen, die sich unentwegt dreht. Wir befinden uns in der Wüste. Zerfallene Säulen stehen hier und da. Die animierten psychedelischen Bilder, die Selk auf sämtliche Bühnenwände wirft, bewegen sich scheinbar dreidimensional. Alles hier soll nach digitaler Welt ausschauen. Und Kennedy liefert die, wie auf der Volksbühnen-Homepage zu lesen ist, Hyperlink-Dramaturgie für den Abend. Ein schönes Wort dafür, Schnipsel aus dem Internet zu kombinieren, das merken wir uns. Alles an dieser Inszenierung ist Technik. Das zeigt sich spätestens, als selbige für 15 Minuten komplett ausfällt, der Abend unterbrochen werden muss und die Hauptdarstellerin Susan Bogart stumm und hilflos auf der schwarzen Bühne sitzt. Ohne Playback und Video ist Kennedys Theater tot. Anders als in früheren Arbeiten, in denen die Regisseurin sich ganz unverhohlen dem esoterischen Geraune hingab, das sie ihren Figuren in den Mund gelegt hat, führt sie diesmal eine kritische Interviewerin ein, die Jessicas Geschäftsmodell hinterfragt, Propaganda und Verschwörung wittert.
Jessica is almost pure propaganda. That's the sole purpose. That's its sole purpose. It's not advertising a product, it's not for fun, and it's not an art project.
In zwei zerdehnten Stunden gibt es immer wieder ironisches Augenzwinkern, einen Bruch zwischen Realität und Fiktion. Fehler im Playback werden mitgesprochen oder ein Satz eingestreut wie »Brauchen wir diese Szene wirklich?« Es ist das alte Lied von Authentizität und Spiel, das Kennedy damit anstimmt, in Verbindung mit der echten oder falschen Erlöserin Jessica. Als wäre es nicht offensichtlich, dass man selbsternannten Heilsbringerinnen mit Geschäftsmodell misstrauen sollte. Um den doppelten Boden zu spüren, muss das Publikum außerdem wachsam sein, denn die quasi religiöse, sektiererische Berieselung hat dann doch die meiste Zeit die Oberhand und wirkt vor allem einschläfernd. Zuletzt geht die Sonne auf der Bühne auf. Die Musik tönt hell und Jessica steigt mitsamt Altar in den Himmel auf. Wird sie ihrem Loop von Sterben und Wiederauferstehen entkommen? Jedenfalls Halleluja.
Jessica von Susanne Kennedy an der Berliner Volksbühne. Barbara Behrendt sorgte für Klarheit. Ganz klar die Kulturmeldungen von und mit Lena Fuhrmeister.
Auch heute wieder zeigen sich zahlreiche Kulturinstitutionen fassungslos, bestürzt und solidarisch mit der ukrainischen Bevölkerung. So gab etwa der Deutsche Bibliotheksverband bekannt, sich an die Seite seiner ukrainischen Kolleginnen und Kollegen zu stellen und warb für die Unterstützung Flüchtender. Der Verband betonte die Bedeutung von Bibliotheken als Orte gelebter Demokratie. Hier könnten Menschen ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, politische Meinungsbildung und gesellschaftliche Teilhabe ausüben. Auf Twitter verbreitete der Dirigent und Pianist Lars Vogt seinen Entschluss zu einem Boykott. Er werde keinen Fuß mehr auf russischen Boden setzen, keine Konzerte mehr dort spielen oder dirigieren, solange, Zitat, dieser Kriegskriminelle an der Macht sei. Auch mit KünstlerInnen, die Putin öffentlich unterstützen, werde er nicht mehr zusammenarbeiten. Am Montag werden wir in Kultur heute mit Lars Vogt über seinen Entschluss sprechen. Auch in Russland verurteilen bekannte Schriftstellerinnen, Filmemacher, Künstlerinnen und Medienschaffende in einer Erklärung die russische Invasion in der Ukraine. Wir fordern ein Ende des Krieges, heißt es darin. Autorin Lyudmila Ulitskaya beschreibt, wie die Kultur zwar in der Not auflebt, doch eine schlappe Kultur und ein einigermaßen ruhiges Leben zu haben, ohne Krieg ist besser. Leider werden unsere Machthaber uns den Luxus nicht bieten, schreibt sie. Schloss Reinhardsbrunn in Thüringen ist ein Präzedenzfall. Nachdem der Eigentümer es verfallen ließ, wurde es im vergangenen Jahr nach einem langwierigen Gerichtsverfahren durch die thüringische Landesregierung enteignet. Deutschlandweit war das die erste Enteignung aus Denkmalschutzgründen. Mit ihr werde ein wichtiges Zeichen gesetzt, sagte heute Landeskonservator Holger Reinhardt bei der ersten Besichtigung des Schlosses.
Und zwar ein Zeichen, die Gesellschaft letztendlich gegeben hat, wir lassen uns nicht alles gefallen. Das ist unser gemeinsames Kulturerbe und entweder ihr seid Eigentümer und kümmert euch und wenn es gar nicht mehr geht, dann müssen wir auch mal hart sein. Und dass das im kulturellen Bereich gemacht wurde, eben mal nicht um Autobahnen oder Stromtrassenbau ging, das ist die Besonderheit und das hat zumindest zu einer großen Anerkennung und Hochachtung geführt.
Der Preis der, soweit der thüringische Landeskonservator Holger Reinhardt. Der Preis der Literaturhäuser geht in diesem Jahr an Sascha Mariana Salzmann. Bekannt wurde Salzmann vor allem als Hausautorin des Berliner Maxim Gorki Theaters. 2017 erschien der Roman Außer sich, im letzten Jahr Im Menschen muss alles herrlich sein. Das Werk der Preisträgerin verstehe es, die Zentrifugalkräfte der Geschichte sinnlich fassbar zu machen, heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert und wird im März live in Leipzig verliehen. Dazu wird es dann auch eine Veranstaltung in Leipzig geben mit Lesung und Verleihung.
Lena Fuhrmann war das. Ich bitte meinen Versprecher vorhin zu entschuldigen mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Und auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt unsere Sondersendung zur aktuellen Entwicklung in der Ukraine mit Barbara Schmidt-Matern. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören, fürs Weiterhören. Und wenn Sie das zeitunabhängig nochmal tun wollen, dann immer in der DLF-Audiothek-App.